Herzlich willkommen zu Mein Element, dem Podcast vom Lützebäuer Journal und Zusammenarbeit mit dem Fonds National de la Recherche.
Also Naturstoffen heißt auch nicht gleich gesund und synthetische Chemikalien heißt auch nicht gleich ungesund. Also wir haben auch tatsächlich dann vor dem Grand Duc auch gespielt.
Oh, okay.
Mit dem Nationalfeiertag. Also was mir auf die Liste noch fällt, ist Xavier Bettel. Ich habe Probleme in Amerika mit dem Wasser-zu-Kaffee-Verhältnis. Es ist schon Kaffee, aber das ist Kaffee anders.
Mein Name ist Max und meine Witte von heute ist Dema Szymanski. Szymanski wie den Tatortkommissar. Und im Endeffekt haben die auch ein bisschen mehr wie just den Nunum gemeinsam. Aber am besten hat erklärt ich selber, was hat er so beruflich mischt.
Ja, mit meinem Nachnamen ist die Erklärung eigentlich für Deutschsprachigen relativ einfach. Das ist wie eine Detektivarbeit oder wie ein Tatort. Wir forschen tatsächlich die unbekannten Chemikalien, die einen Einfluss auf die Umwelt haben und diesen Bezug auf Gesundheit und Krankheiten vor allem nachzugehen.
Das ist also ein bisschen wie bei der Spurensicherung im Tatort. Es sieht dir nur Indizien oder Beweisen und im besten Fall fahren die dann zum Täter. Oder eben beim Emma zur Chemikalie. Aber ich meine, Polis sind noch der kleine Vorteil, dass die Ugeruf kriegen und da wissen, wo den Tatort ist und wo sie müssen sichern. Beim Emma frage ich mich, ob es auch so eine Hotline gibt oder ob es einfach muss random auf Platz der Gruppe gehen.
Beides geht. Also wir machen auch zum Beispiel Entdeckungsforschung. Das heißt, wir nehmen einfach Proben und schauen, was drin ist. Oder man kann auch mit der hochauflösenden Massenspektrometrie tatsächlich Chemikalieneinfluss nachforschen. Und also zum Beispiel die Monitoring in dem Rhein, das ist seit Jahren gemacht, auch mit hochauflösender Massenspektrometrie. Auch wenn man die Chemikalien nicht weiß, kann man das detektieren und dann nachverfolgen, wo die Quelle dann tatsächlich ist, um eine Intervention zu planen. Und daran arbeiten wir auch, dass falls eine Chemikalie entdeckt ist, die möglicherweise schädlich sein könnte, dass wir dann auch das identifizieren können oder zumindest die Quelle identifizieren können, dass man das dann abschalten kann, dass das Trinkwasser nicht gefährdet.
Werdet ihr dann dafür einfach gebucht, dass jetzt gesagt wird, hey, könnt ihr mal vorbeikommen und dann kurz einen Check-up machen? Oder sucht ihr euch schon bewusst eure Projekte raus und sagt, wir glauben, da könnte sich das und das befinden, weil das Muster ist vergleichbar mit einem Resultat, was wir jetzt schon gefunden haben beispielsweise?
Es gibt dann tatsächlich beides. Also wir arbeiten an Projekten zusammen mit Forschenden, um tatsächlich diese Fragen zu beantworten. Wir haben aber auch tatsächlich von der Schweiz und Deutschland Anfragen bekommen. Wir haben eine interessante Masse, die wollen wir unbedingt herausfinden. Könntet ihr uns bitte helfen dabei? Und das war eine der schönsten Weihnachtskarten dieses Jahr, was wir bekommen haben, dass die geschrieben haben, wir haben tatsächlich ihr geholfen, den Tatort zu lösen. Und die haben ihre Chemikalie identifiziert und die waren sehr dankbar. Und das war eine tolle Überraschung zu Weihnachten, müssen wir sagen. Wir haben lange nicht mehr gehört und wir haben lange dann gekämpft, um das zu identifizieren. Die haben mehrere Standards gekauft und es waren immer falsch. Und am Ende ist doch die richtige Antwort rausgekommen. Das ist schön.
Das klingt auch sehr schön.
Ja.
Was passiert denn, wenn man herausgefunden hat, okay, das ist jetzt die Chemikalie? Wird die dann versucht aufzulösen? Kann man die einfach rausziehen?
Ja, oder vor allem, wenn man weiß, was es ist, dann können die Regulators, die haben mehr Informationen, um wirklich Intervention zu machen. Wenn wir die Identität nicht wissen, dann können sie auch nicht. Mhm. Ja, und großen Teil. Und da forschen wir auch oder haben wir auch in Bezug auf die Politik auch die Möglichkeiten von dem Non-Target-Massenspektrometrie diese Möglichkeiten noch besser zu erläutern und zu sagen, ja, auch wenn wir die Entität nicht wissen, können wir trotzdem die Quelle identifizieren und dann sollte man auch die Intervention machen können, auch wenn wir die Identität nicht ganz genau wissen.
Den Interview mit Emma hat mich auf der Ballwall gefordert. Das, weil du in einer anderen sein Labor hast, mehr aber auch sein Büro und an dem haben wir den Interview gefordert. Und wenn ich so rundherum gucke, gesehen ich auch für Kneipzirteln, also drei Periodensysteme auf der Mauer hängen. Ich gesehen viel, viel Fotos und auf den Fotos sind hauptsächlich Spieler von seiner Familie, mehr aber auch von Freizeitaktivitäten drauf. Und ganz am Eck, du probierst da mal etwas zu verstoppen. Nämlich Kosten. Viel, viel Kosten. Und was an denen dran ist, das erzählt hat am besten selber. was ich auch hier im Büro sehr doll sehe, sind sehr, sehr viele Teesorten.
Es gibt ja, Leute, die Kaffeesorten nur, weil ich sie bedecke. Eigentlich bin ich auch ein Kaffeemensch.
Ah, okay.
Beides. Tee und Kaffee.
Was lieber?
Kaffee.
Weil es wirkt oder weil du es brauchst?
Weil ich das gern habe. Und es wirkt auch. Ja. Nee, also ich trinke beides. Ich mache dann morgens einen Tee, aber Kräutertee. Ich trinke keinen schwarzen oder keinen grünen Tee, nur Kräutertee. Ich habe genau ganz viele verschiedene Mischungen, die ich
was
je nach Laune...
Was ist die beste Sorte?
Was man hier nicht so gut sehen kann, ist dann... ich mag tatsächlich eine dieser von Teekanne. Es gibt die Entspannung, aber auch die... das ist die andere, innere Ruhe. Das ist eine sehr gute Mischung aus Rooibos und Vanille und Kokoschalen. Mhm. Das wäre... sehr gut gefällt.
Das ist so ein Weihnachtstee, so ein Wintertee ein bisschen auch, oder?
Nicht ganz weihnachtlich, da sind andere, die eher, aber ja,
die
Sweet Chai, die Schoko Chai, genau. Ich trinke viel davon, aber auch viel so Zitronen, Zitronenglas, die verschiedenen Tees. Ja, je nach Laune, dann wähle ich das aus. Ich habe, wie du gemerkt hast, eine breite Auswahl, die ich dann komme morgens rein und wähle die aus, die für den Tag gut ist. Ja, und bei Kaffee auch, da habe ich auch x verschiedene Sorten von Espresso, aber immer die stärksten. Also quasi geh quer durch die stärksten Sorten von Espresso, aber alles unter 5 lasse ich raus. Oder alles unter 6 eher. 8 oder höher.
Das heißt, es muss schon wirken, also es muss ballern.
Ich habe Probleme in Amerika mit dem Wasser-zu-Kaffee-Verhältnis. Es ist schon Kaffee, aber das ist Kaffee anders. Also Perth, das würde man nicht wissen, für ein Staat in Israel, hat einen sehr guten Kaffeekultur gehabt.
Okay.
Also auch in den 90er Jahren. Und da bin ich als ich Kaffee entdeckt habe, dann auch in diese Kultur eingestiegen. Und dann natürlich nach Europa zu kommen und die italienische Kaffeekultur zu entdecken.
Das heißt, du bist auch so ein bisschen Kaffeesnob.
Ja.
Wenn du in ein Restaurant gehst, das Essen war gut und dann kriegst du einen Kaffee und der Kaffee ist nicht so gut.
Ja, dann ist das kein gutes Ende.
Also dann verdirbt sich ja auch so ein bisschen die Laune.
Ja, schon. Ja, also Dienstreisen, wo es nur Konferenzenkaffee gibt, nach dem dritten Tag suche ich schon einen Kaffee. Oder vielleicht sogar nach dem ersten oder zweiten. Also ja, ich bin leider total zum Kaffeesnob geworden. Und Biersnob auch.
Okay.
Ja, wenn man Bier in Europa trinkt, dann ist es mega schwierig in Amerika das zu genießen.
Wie findest du das luxemburgische Bier?
Ja, gut, wir trinken viel. Also, nein, das ist keine gute Aussage. Wir trinken viel verschiedene Sorte. Ich genieße, ich trinke eigentlich wenig. Aber nee, ich würde, das sind ein oder zwei, wo wir es wirklich nicht mehr trinken würden. Aber viele, die ich gern trinke, je nachdem. Wenn man Durst hat, dann eher Boffeding. Wenn man Geschmack haben will, Bataan oder Simon Royal. Mhm. Aber ja. Aber nee, ich trinke nicht viel eigentlich. Eher mehr Kaffee als Alkohol.
Ja, wenn der Kaffee nicht schmeckt, da kann ich schon mal die ganze Konferenz noch freuen. Und ich kann nicht so in Dämmer also ganz viele Konferenzen. Das, weil er hat mit einer Publikation einfach mal die ganze Branche auf den Kopf geworfen. Chimanski-Methode kann er sehr empfehlen, jeder reden. Und das ist am Anfang ein bisschen verwunderlich, nicht wegen dem Inhalt, aber wenn es der Adler weiß, wer hat die Publikation, dann wird man sie schreiben.
Das ist eine ganz coole Geschichte und ich habe tatsächlich die habe ich tatsächlich handgeschrieben. In einer halben Stunde in das Auto unterwegs zum Skifahren oder Wintersport. Was wenige wissen. Also man denkt immer, okay, das war alles eingetippt. Nee, das war tatsächlich handgeschrieben im Auto. Und dann natürlich mit dem anderen Co-Autoren heftig debattiert im Gang. Also das war alles in der Ehrwag. Und wir haben wirklich heftig debattiert um jedes Wort, um das ganz genau zu beschreiben. Und also es war freundlich debattiert, aber hin und zurück. Und diese Paper, diese Confidence Level, die haben gehalten bis heute. Und die sind quasi... Ich kann mich immer noch erinnern, ein Jahr später saß ein Doktorandin in einer unserer größten Konferenzen und sie hat gesagt, alle erwähnen dieses Level-System, aber ich nicht. Was mache ich dann jetzt? Und das war unser erster Bewusstheit von diesen Chimanski-Levels und was für einen Eindruck oder Einfluss das hatte auf den Community. Und das hat nicht nachgelassen.
Und aber das was ist denn ein Chimanski-Level?
Also das beschreibt die Confidence oder die, jetzt kriege ich die deutsche Wort nicht hin, also wie Wie sicher sind wir über die Identifizierung von der Massenspektrometrie? Also wir haben es gerade vorher diskutiert, mit dem aus dem Gerät kriegen wir eine Masse. Und wenn wir Glück haben, haben wir noch Isotopenmuster, was die Elemente beschreibt. Und dann haben wir auch noch Fragmente, die Bruchteile von einem Molekül. Und die Informationen versuchen wir zusammenzustellen. Und diese fünf Levels, das heißt, es geht von exakter Masse, also wir haben die Masse, aber wir wissen nicht, was es ist, auf der nächste Level 4, das ist eine Formel. Also wir wissen ungefähr, was die Elemente sind, aber nicht, wie sie zusammengestellt sind. Level 3, wir haben ungefähr eine Idee, was es sein könnte, aber wir sind nicht ganz genau sicher. Es könnte das oder das oder das. Level 2, wir sind ziemlich sicher, dass es das ist. Wir könnten die Stande nicht kaufen, aber Evidence ist da, das sollte das sein. Und dann Level 1, tatsächlich, wir haben einen Standard, wir haben es bestätigt und das ist ganz genau diese Chemikalien. Und diese fünf Levels, das hilft uns dann auch mit unseren Kollegen, diese Informationen auszutauschen, wie sicher sind wir. Okay, das ist eine Masse, wir sehen es überall, das ist sehr wichtig für uns, aber trotzdem nur Level 3, weil wir die Informationen nicht haben. Aber da, das ist vielleicht in 5, 6, 7, 8 oder überall in Europa in verschiedenen Institute gefunden werden, sagen wir als Community, oha, das ist irgendwas, was sehr wichtig ist, weil es taucht überall auf. Dann machen wir auch zusammen ein bisschen mehr Arbeit, um genau diese Mystery zu lösen oder diese Tatort zu lösen. Und darum geht es, diese Informationsaustausch und wie sicher sind wir und wie können wir die wichtigsten Probleme lösen und nicht, weil in jeder Probe gibt es 10.000 Peaks, oder? Also 10.000 davon Massen. Also wir können sie nicht alle identifizieren, das ist unmöglich. Wie können wir die wichtigste identifizieren?
Und wie ist es, wenn diese Levels nach einem selbst benannt sind?
Ja, das ist ganz komisch. Ja, vor allem meine Chefin oder meine ehemalige Chefin macht es mir, weil wir haben das doch alle zusammengeschrieben, aber jetzt hat es nur deinen Namen. Aber nee, also sie ist natürlich auch ganz stolz und das hat man nicht jeden Tag, dass man einen Paper zusammenschreibt und dann das so viele Aufmerksamkeit von Community und gutes Feedback. Und was natürlich die Sache noch schöner macht, ist es hat viel mehr andere Wissenschaftler angeregt, auch an das zu denken und das weiter zu bearbeiten. Und das finde ich auch schön. Dann lösen wir die Probleme. Dafür sind wir da.
Hattest du denn auch schon mal die soll ich sagen, die komische Situation, dass irgendjemand dir die Szymanski-Level nochmal neu erklären wollte? Oder
ja, das haben mehrere versucht. Und manchmal fragen sie mich, ob ich dabei sein will auf dem Paper. Und mit einigen Kollegen habe ich es gemacht. Und bei einigen Anfragen mache ich es tatsächlich nicht, weil man kann nicht überall. Und eigentlich ist es gut, wenn andere Wissenschaftler auch ihre Meinung geben, ohne dass ich dabei bin. Weil wenn ich dabei bin, beeinflusse ich ihre Meinung. Und ich habe es auch gerne, wenn sie ihre Meinung sagen, ohne meins, dass meins in die Quere kommt. Aber tatsächlich als Community hier arbeiten wir, also wir kennen inzwischen wahrscheinlich besser als fast jeder, was die Vorteile sind, was die Nachteile sind. Aber wir sind auch dran, okay, wie können wir dieses Konzept weiterentwickeln. Ja.
Schmengen von euch erste Beispiel gegen früheren, was halt ihr von Chemikalien am Boden? Da wäre eher ein echt im Park, du bist so wie mein. Gar nicht so cool. Aber welche Chemikalien sind euch nicht am Boden? Und vor allem, also auch alle Chemikalien, die man am Boden fanden, schlecht für die Umwelt?
Ja, das ist sehr schwer zu beschreiben oder eindeutig zu antworten, weil es gibt, wie du schon gesagt hast, ganz viele Chemikalien in Wasser. Was wir auch sagen über unsere Geräte, die sind sehr, sehr, also die können auf sehr, sehr kleine Konzentrationen was finden. Also das heißt, wenn wir was finden, ist es nicht unbedingt bedenklich sofort, aber das funktioniert als Warnzeichen. Und wenn da wirklich was auf der Intensität, was eher ein bisschen bedenklicher ist, dann gehen wir das auch natürlich nach. Und wir arbeiten tatsächlich zusammen mit Arsch. Die machen hier die sogenannte Targeted Analytic in Luxemburg. Das heißt, sie haben immer die Überwachung über die Flüsse. Und wenn sie die regelmäßige Proben machen, bekommen wir tatsächlich dann auch eine Probe und machen die Non-Target-Analytik und schauen, was noch zusätzlich in der Probe ist und sind ständig in Kontakt, wenn wir irgendwas Auffälliges finden, dann melden wir uns gleich und wir sind da beide auf dem Niveau, dass, wenn da was Auffälliges ist, machen sie auch gleich den Target-Analytik, was natürlich ein bisschen genauer ist, um zu sichern, dass alles hier in Ordnung läuft.
Und woher weiß man, ob die Chemikalie schädlich ist oder nicht? Es könnte ja auch zum Beispiel sein, du sagst, täglich kommen so viele neue Chemikalien, die man irgendwie entdeckt. Wenn man jetzt zufällig eine neue, naturelle Chemikalie findet, die ja vielleicht sogar ganz gut sein könnte.
Ja, das sind die natürlichen Chemikalien, die ganz gut sind. Das sind natürlich im Fall von dem Oder letztes Jahr, wo tatsächlich ein Naturstoff, das war ein natürlicher Toxin von den Algen, die tatsächlich dann eine ganze Oder, eine Fischsterben verursacht hat. Also Naturstoffen heißt auch nicht gleich gesund und synthetische Chemikalien heißt auch nicht gleich ungesund. Mhm. Und das ist auch ein Teil unseres Problems. Wie kann man das alles abwägen? Die Abwägung versuchen wir. Es gibt verschiedene Tabellen und Vorhersagen, wo wir eine Toxizität vorhersagen können, basiert auf die Eigenschaften von den Chemikalien. Und danach gehen wir auch, also es gibt bestimmte Gruppen, wo man sagt, okay, ja, das sieht nicht so toll aus, das gehen wir nach. Und ja, die ist wahrscheinlich unbedenklich, es sei denn, dass man wirklich darin schwimmt. Und die Konzentration haben wir nicht.
Und wie werden die dann gekennzeichnet? Ein Totenkopf ist schlecht, drei Totenköpfe ist explosiv oder wie
zeichnen wir das? Es sind tatsächlich verschiedene Zeichen. Ich glaube, Totenkopf könnte auch dabei sein. Es gibt diese sogar GHS-Klassifikation, wo dann wirklich die Art von Schädlichkeit von den Chemikalien abgebildet ist. Also ob es denn carcinogenic oder hautanreizend oder also die verschiedenen Gruppen.
Das heißt, wie im Krankenhaus mit den Smileys, so sehr lachende Smileys, sehr gute Flöhe, ja. Und sehr, sehr traurige,
ja,
also Smileys,
ungefähr,
sehr schlechte.
Je mehr von diesen von diesem roten Klebe, die man hat, desto schlimmer ist das. Ja. Ja, und auch natürlich, je größer die Konzentration, desto schlimmer kann das sein. Also, the dose makes the poison, oder? Also es gibt manche, wo man eine sehr geringe Konzentration Probleme verursachen kann. Das sind andere, wo man wirklich ganz viel haben müsste, bevor das ein Problem ist. Ja. Aber da sind auch inzwischen die Chemikalien, die wir überall sehen. Mhm. Ja. Also Benzotriazol ist auch immer da. Es ist in sich nicht wahnsinnig bedenklich, aber ist immer da und wird nicht abgebaut.
Und was ist das?
Das ist ein Anti-Icing, also das wird im Flugverkehr für die Sicherheit oder auch in Spülmaschinen, um die Spülmaschine schön glänzend zu halten. Es wird einfach überall in Mengen umgesetzt und wird nicht abgebaut, weil das eigentlich ein sehr stabiles Molekül ist.
Okay.
Und das ist auch ein Teil unseres Problems jetzt. Chemikalien sind überall verwendet und wenn sie nicht abbauen. Also das ist ein Projekt, was hier auch auf dem Rand steht, Zero PM, also Persistent and Mobile Schadstoffen. Die sind für die Trinkwasser dann irgendwann bedenklich, weil wenn sie nicht abbauen, dann werden sie sich langsam anreichen in dem Wasser und dann erreichen sie Konzentrationen, wo wir sie nicht mehr loswerden. Und ja, an diesen Themen arbeiten wir auch. Wie können wir das reduzieren?
Und warum kann man nicht einfach verschiedene Chemikalien verbieten?
Man könnte, aber man musste einen Ersatz dafür haben. Und es war letztes Jahr, hatten wir eine sehr beeindruckende Möglichkeit an dem sogenannte Pop Rock, also ein Persistent Organic Pollution Meeting teilzunehmen von dem UN. Und da stand tatsächlich einer auf von Boeing und hat dann erklärt, ja, hat zuerst gefragt, ja, wie viele Leute sind dann hier reingeflogen? Das sind natürlich fast alle. Und er hat gesagt, ja, ich bin zuständig für die Sicherheit von 4,7 Billionen Menschen im Jahr. Und wenn wir eine von diesen Produkten ersetzen wollen, das ist meistens ein Prozess von 30 Jahren, bis man dann ein Ersatzprodukt hat, die tatsächlich die Sicherheit von dem Flugverkehr gewährleisten kann. Also vor allem, wenn es so eine Hydraulic oder Lubricant oder weiß so eine kritische Infrastruktur von Flug. Und das sind ja natürlich Anekdoten, wir könnten sie verbieten, aber dann könnten wir unser Lebensstil auch nicht halten und das wollen die Leute auch nicht. Und diese Abwägung machen wir tatsächlich auch in diesem Projekt Zero PM, wo wir Politik und Industrie alle noch zusammen haben in einem Projekt. Und es gibt das Konzept von sogenannten Essential Use. Müssen wir unbedingt eine wasserabweisende, ölabweisende Jacke haben oder können wir auch eine Jacke ohne diesen Bezug oder ohne diesen Chemikalie haben? Und das tut es genauso. Müssen wir es unbedingt für eine Krawatte haben? Eigentlich nicht. Ja. Müssen wir es für ein Flugzeug haben, die sonst stürzen würde? Wahrscheinlich schon. Also und dieser Essential Use, was ist Essential, was ist, es wäre gut, aber man könnte es dann irgendwann ersetzen oder was ist wirklich nur Schönheitssache und das braucht man wirklich nicht, oder?
War das die größten Zahl, die dir ich könnte vorstellen? Dann denke kurz an dich, also multipliziere das demol mal 2. Ungefähr so viele Chemikalien gehen nicht nur im Moment auf der Welt. Und all das kommen neue dabei. Sie wird, weil sie gerade entdeckt gehen, oder künstlich in einem Labor zusammengesetzt gehen. Besuch bis Damayo lernt seinen Beruf all das Chemikalien kennen. Und auch all das um neue dabei lehren, wem ist das eins, so richtig realistisch ist das nicht. Du freust sich, wie behält Dama als Expert am Feld, du den Überblick. Weil besuch kommen ja all das neue Chemikalien bei. Könntest du ein Newsletter oder eine andere Möglichkeit für hat, immer umlaufenden zu bleiben?
Das ist eine gute Frage. Ich kann das auch natürlich ganz technisch beantworten, aber wir haben tatsächlich in den letzten Jahren an ein kleiner Teil von einer Datenbank gearbeitet. Das größte öffentliche Datenbank heißt PubChem und die ist um die 114 Millionen Chemikalien. Und wir haben, ja, das ist die größte öffentlichen, aber wir haben an ein kleines Subset, also das nennen wir PubChem Lite, quasi von den Chemikalien, wo wir wissen, die sind in Industrie in Gebrauch, die sind in Biologie oder die sind Agrochemicals oder verschiedene Kategorien, die für uns besonders relevant sind. Und das ist immerhin von der Größe von 450.000 und nicht 114 Millionen. Und das ist für unsere Berechnung natürlich deutlich kleiner. Also das heißt, das kann man auch überwinden, die Zahlen. Und vor allem, da das diese Annotierung hat, dass wir wissen, dass sie relevant sind, kann man auch schneller zu Entscheidungen kommen, wenn man die Chemikalien tatsächlich identifiziert, hat man auch gleich einen Grund, wieso es interessant sein könnte. Und dann kann man das auch gleich nachjagen. Und das macht die Sache einfacher. Natürlich sind alle Chemikalien nicht dabei. Aber wir arbeiten tatsächlich dann auch dran, die Informationen von anderen Forschenden in diese Datenbanken zu speisen, besonders die sehr wichtigen Chemikalien, die PFAS oder die PFAS-abgebauten PFAS, die in Vögeln gefunden werden, um andere Forschende zu unterstützen bei ihren Identifizierungsarbeiten. Also das heißt, nicht nur an uns, sondern diese Information zu teilen, dass Forschende um die Welt die Chemikalien finden können, einfacher finden können.
Und wie können denn die Leute von der ganzen Welt darauf zugreifen? Ich kann mir vorstellen, es ist jetzt nicht wie eine riesengroße Bibliothek und eine riesengroße Datenbank, wo du einen Schrank hast, wo du sagst, ah okay, P73, suchst du jetzt raus, ah okay, ist es jetzt Chemikalie XY.
Es gibt tatsächlich Webseiten und alles, was wir machen, soweit wir können, ist öffentlich verfügbar. Das war mir auch von Anfang an sehr wichtig. Das heißt, ich arbeite zusammen mit Ressourcen oder koordiniere Ressourcen in Europa, die diese Informationen öffentlich auf den Datenbank zur Verfügung stellt. Und wir arbeiten auch zusammen mit größeren internationalen Datenbanken, um diese Informationen noch in größere Reichweite zu ermöglichen. Also das gibt zum Beispiel den PubChem, was ich gerade genannt habe. Das ist eine Webseite. Du kannst hingehen, deine Lieblingschemikalie eintippen und die Information ist da. Und wenn man da ein bisschen weiter sucht, dann findet man meinen Namen auf ganz viele Records jetzt da, weil wir auch unsere Daten und die Informationen von unseren Experten PubChem weitergeben, damit, also die haben Millionen von Besuchern im Monat. Und dann erreicht man natürlich viele Leute, was wir als kleine Forschendengruppe nicht so schnell erreichen können. Aber Luxemburg hat jetzt viele Daten da eingereicht. Okay. Für die Größe unser Land haben wir jetzt, sind wir ganz weit oben bei den Datensources im PubChem. Okay, also die stellen Daten von über 900 verschiedenen Quellen zusammen. Aber wir sind mindestens 4.
Die Kudlo wahrscheinlich macht, da man hört ihr ganz kleinen Akzent. Und den ist also nicht typisch deutsch oder französisch, ja, mal nicht britisch. Nee, den Akzent kommt aus Australien. Das liegt daran, dass da man geboren und abgewachsen ist. Für seine Studien also dünn an Deutschland geplündert. Ob Leipzig, für genau zu sehen, auch noch nicht die beste Platz für dialektfrei Deutsch zu lehren. Und trotzdem, da man hat durchgezogen. Irgendwann ist du noch plötzlich gekommen und heute hat du ein A-Lift rum entdeckt. Nämlich läuft zur Musik. Und da zu Bielis, wo er noch sein alt Instrument spielt. Und da das lo nicht so typisch Mainstream wie Gitter oder Perkussion, ja, mal nicht wie Saxophon. Nee, da mal spielt Trombone. Und für was hat lo genau das Instrument ausgesichtet? gut, ganz viel Matzinger Grieß zu tun.
Ich war, was man auch für die Zuhörer wahrscheinlich nicht sehen kann, aber ich bin relativ klein. Mit 10 Jahren war ich für meine Alte sehr groß. Ich habe mit 11 Jahren dann aufgehört zu wachsen. Das war ein bisschen enttäuschend. Und genau, ich habe damals Posaune bekommen, weil ich so groß war. wollte Saxophon, habe Posaune bekommen, bereue das nicht. Ich finde es auch ein sehr cooles Instrument, obwohl Schlagzeug kann auch sehr cool sein. Ich habe den Rhythm nicht für Schlagzeug. Bin dann tatsächlich in die Schule in Jazzband, Konzertband, Theaterband und das mit Posaune kann man ganz gut machen. Und als mein Sohn ein Instrument auswählen konnte, hatte er den Wahl zwischen Trompete und Chor. Und dann muss ich sagen, ich habe auch ein bisschen Richtung Trompete gepusht, weil es dann eben auch ein bisschen flexibler ist, das Chor. Und da hatte am Freitag sein erstes Konzert mit dem Brassband von Esch. Ja, war ganz stolz Elternmoment, muss ich sagen.
Ich wollte gerade sagen, wie ist es denn, wenn man sieht, dass das eigene Kind die Leidenschaft, die man eigentlich ja selbst auch hat, weiterführt und dann halt so einen tollen ersten großen Moment auf der Bühne hat?
Ja, das ist wunderbar. Und mit 18 Monaten hat er schon einen Ton aus meinem Posaune kriegen können. Das kann man sich kaum vorstellen, so ein Rieseninstrument für so ein kleines Kind, aber man kann das bis heute nicht. Muss ja immer drüber lachen. Genau, dann war es klar, da war für Brass. Und genau, es freut uns sehr, dass wir sehr schnell den Anschluss zu der Musik gefunden haben, dass er dann Trompeter ist. Fühlt sich sehr wohl bei der ist in Eschen im Konservatoire, bei Herr Berns und jetzt bei Guy Conte. Und genau, dem Brassband, das ist tipptopp. Nächste Monat geht er auch nach Solothurn in die Schweiz, was natürlich auch ein Heimspiel für ihn ist fast. Das ist sehr gut. Und in Biel ist, ja, dass man zusammen mit dem eigenen Kind in Biel spielt. Ich spiele auch seit kurzem mit dem Bascherasch mit. Haben da auch ein Konzert bald. Und dann, ja, schön.
Und wie kam es, dass du dann hier in Luxemburg jetzt gesagt hast, ja Mensch, eigentlich habe ich jetzt wieder Bock zu spielen?
Ich hatte immer wieder Bock dazu. Ich muss sagen, also man kann auch alleine üben, aber mir hat immer das Spielen zusammen mehr Spaß gemacht. Also eben in der Schule war ich in vielen Bands. Und dann, als Bieles händeringend einen Posaune gesucht haben, bin ich sehr froh, dass sie auch noch auf einer zurückgreifen wollte, die seit lange nicht mehr gespielt hat. Sie muss sich erst einspielen, aber die haben mich sehr freundlich aufgenommen und vor allem, wir sind klein und wir in Familie, oder? Das war auch ein guter Anschluss wieder. Und in Bascherlars ist es schön, wir sind mehrere Posaunen jetzt, da kann ich auch wieder von anderen Posaunen was lernen, aber beides finde ich super und ja, es macht Spaß, oder? Und dann kriegt man auch ein bisschen Anschluss an der Community hier, weil das hat ja, man muss auch was anderes als Arbeit haben.
Du hast auch in deiner Zeit hier schon einige luxemburgische Promis getroffen.
genau.
Beispielsweise den Finanzminister, du hast Jean-Claude Juncker getroffen.
Genau, haben sogar ein Foto mit ihm.
Sogar ein Foto mit
ihm. Er hat uns dirigiert.
Oh,
sogar.
Okay.
Ja.
Ja, und hat er es gut gemacht?
Ja, natürlich. Ja, der ist auch in Bielese Musik gespielt und er wurde letztes Jahr oder vorletztes Jahr als Ehrenbürger eingeweiht von Sanem. Und da hatten wir ein großes Konzert und Event in Articus. Mhm. Und das war wahnsinnig. Also er hat uns dirigiert da. Also beeindruckend, dass Angela Merkel, Lagarde, Ursula von der Leyen haben alle Videobotschaften und das alles in Articus mit Jean-Claude Juncker im Zimmer und ein bisschen von seiner Geschichte. Weil bei Himmelsmarsch laufen wir tatsächlich an seinem Haus vorbei, wo er aufgewachsen ist. Ja, das fand ich sehr beeindruckend, dass man tatsächlich in der Gegend ist, wo er herkommt, weil natürlich kannten wir ihn zuerst
aus dem Fernsehen, klar.
Ja, eben. Ja.
Aber wie ist es für dich, wenn du solche Leute triffst? Wie ist es für dich, dass du denkst, oh mein Gott, ich treffe jetzt einen Finanzminister und das ist halt einfach ein Amt, weil du denkst, es ist ein Finanzminister? Oder denkst du dir, okay, wenn ich jetzt den Finanzminister trefft, das ist quasi das Pendant in Australien zu der und der Person und deswegen hast du dann großen Respekt oder denkst du dir...
Also ich stell mich vor, könnte ich als Forschender in diese Level, wo ich jetzt bin, damals war es Olaf Scholz, also hätte ich ein Treffen mit ihm haben können? Ich glaube nicht, oder? Natürlich hat man großen Respekt, weil also das macht es möglich in Luxemburg, das finde ich toll, dass es so ein Land ist, wo man dann tatsächlich so nah. Also wir haben auch tatsächlich dann vor dem Grand Duc auch gespielt. Oh, okay. Beim Nationalfeiertag. Also was mir auf die Liste noch fehlt, ist Xavier Bettel. Aber wir waren auch wieder reine Zufall. Das war die vier Musiker aus unserer Gegend war dann für Nationalfeiertag vor Corona dran. Und da durfte ich mitmachen, ganz frisch gebacken in BM. Und das war natürlich auch beeindruckend, so gleich im Nationalfeiertag mit Polizeieskort da mitzuspielen. Ja, das kriegt man nicht jeden Tag.
Wie nervös ist man, wenn man dann vor dem Großherzog spielt?
Ja, ziemlich.
Die letzten Worte in diesem Podcast gehören immer der Gästin und dem Gast. Deswegen, wenn du noch was loswerden willst, gerne, du darfst.
Thank you, Luxemburg.
Dann vielen lieben Dank. Danke, dass du dir Zeit hattest, dir die Zeit genommen hast. Und ich fand es ein sehr schönes Gespräch. Und ich bin mir sehr sicher, dass die Leute werden es auch sehr genießen.
Hoffentlich. Ja, Dankeschön. Vielen Dank.
Von der Publikation an Archivaccounts bis hin zum Dirigent Jean-Claude Juncker. Da haben wir viel Geschichten erzählt. Und ich hoffe, ihr schaut diesen Podcast genauso viel gefallen wie mir. Falls ihr Fall aus, da gehe ich mich freuen, wandern, deelt mit Freunden und Familie, abonniert den Podcast und ich gehe so in mir her, dass die nächste Kirche. Bis dann. Ciao.